Mist, hörst du das auch?
Meinst du die Musik?
Ja, genau. Denkst du, die haben schon ohne uns angefangen? Wobei, ist ja eigentlich erst die Ouvertüre, also so weit können die noch gar nicht sein.
Mann, und ich hab gedacht, wir sind gar nicht so viel zu spät. Jetzt haben die schon angefangen. Aber weißt du, was ich mich gerade frage?
Hm?
Denkst du, die Leute hier in der Stadt, die wissen, was die da eigentlich gerade für eine Musik hören?
Ja, kann schon sein, aber vom Hören des Theaters bestimmt, aber sicher nicht genau.
Wie wär's denn, wenn wir mal ein paar Infos sammeln?
Ein Podcast von Emma Schmid und Björn Wenninger über den Theaterverein Treibhaus und das von ihnen aufgeführte Festspiel Die Henkerstochter und das Spiel des Todes in Zusammenarbeit mit dem Orchester. Lass uns doch mal den ersten Vorstand des Theaterverein Treibhaus, Michael Boos, fragen, was Treibhaus eigentlich ist.
Der Theaterverein Treibhaus wurde im Januar 2013 gegründet. Im Eulenspiegel Schongau, eine kultige Kneipe, die gibt es heute leider nicht mehr. Dort haben wir uns getroffen. Insgesamt zu siebt und haben sozusagen ja in einer spontanen Aktion am Abend einen neuen Theaterverein gegründet. Ja. Wie kam es dazu? Wir haben alle im Wölfengymnasium Schongau Theater gespielt, bis wir 2010 unser Abitur gemacht haben. Und danach war einfach die Leidenschaft, die Freude am Theaterspielen so groß, dass wir ja das weiterhin betreiben wollten. Und so kam uns die Idee zu sagen, hey, wir machen das jetzt eigenständig hier in Schongau und Umgebung und haben einfach mal auf gut Glück das Ganze ins Laufen gebracht. Und ja, der Name Treibhaus entstand dadurch, dass uns Frau Treib in der Schulzeit sehr gefördert hat und wir hier unsere ersten Gehversuche machen durften auf Theaterbühnen, auch im Musical-Bereich. Und deswegen entstand so der Name Treibhaus aus dem Hause der Frau Treib sozusagen.
Okay, alles klar.
Jetzt wissen wir ja auch Bescheid. Aber wie sieht's denn eigentlich mit den Zahlen und Fakten des Vereins aus?
Lass uns doch mal die Schriftführerin Elaine Wenninger anrufen.
Hallo.
Hey Lane, hier sind Emma und Björn. Wir wollten dich fragen, wie es denn mit den Zahlen und Fakten von Treibhaus ausschaut. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Hallo ihr beiden. Wir haben unseren Verein Anfang 2013 mit 7 Mitgliedern gegründet. Jetzt, fast 8 Jahre später, haben wir schon 13 Stücke auf die Bühne gebracht. Der Verein hat mittlerweile über 80 Schauspielerinnen und Schauspieler, von denen unser Jüngster gerade mal 8 Jahre alt ist und der Älteste schon über 80. Am Anfang haben wir pro Abend vor gerade mal rund 100 Zuschauern gespielt. Unser größtes Stück, Die Henkerstochter und das Spiel des Todes, haben dagegen insgesamt mehr als 5000 Zuschauer gesehen. Wir spielen aber nicht nur Theater. Wir schreiben auch viele unserer Textbücher selbst, bauen das Bühnenbild, führen Regie, organisieren unsere Werbekampagnen, sammeln Spenden oder treten bei Benefizveranstaltungen auf. Seit einiger Zeit übernimmt Caroline Nuscheler bei uns das Musikalische, sodass wir schon Bands, einen Chor und bei der Henkerstochter sogar ein ganzes Sinfonieorchester in das Stück mit einbinden konnten.
Super, vielen Dank.
Sag mal, wusstest du, dass Treibhaus so viele Mitglieder hat?
Ja, also ich wusste schon, dass es viele sind, aber dass es so viele sind, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Also ich habe es nicht gewusst, das hat mich jetzt echt ganz schön überrascht. Aber lass uns doch mal einfach jemanden fragen, wie es da so ist als Mitglied und wie man sich da so fühlt.
Dominik Nierer ist Regisseur und Schauspieler. Sollen wir ihn einfach mal fragen, wie es für ihn so ist?
Ja, gute Idee. Treffen dürfen wir uns ja sowieso gerade nicht, aber lass ihn doch einfach mal anskypen.
Hi Domi, hier sind Emma und Jan. Wir wollten dich mal fragen, wie es denn für dich so ist, als Mitglied in Treibhaus mitzuwirken.
Hallo ihr zwei. Also für mich ist Treibhaus eigentlich aus zwei Gründen was ganz Besonderes. Zum einen, weil wir uns mit unserem Verein sozusagen nicht nur auf der Bühne komplett kreativ ausleben können. Also da können wir natürlich in verschiedene Rollen schlüpfen und auch Stücke aussuchen, die wir unbedingt spielen wollen, sondern weil es auch hinter der Bühne sozusagen Rollen zu erfüllen gibt. Und das kann ich mit einem selbst gegründeten Verein, da kann ich in diese verschiedenen Rollen schlüpfen. Also ich war Regisseur, ich war Produzent, ich war Stückeschreiber, ich war auch schon Maskenbildner und Kostümdesigner oder Requisiteur, Bühnenbildner. Da ist eigentlich alles dabei, weil wenn man natürlich so einen, ich sag mal, Amateur-Laienverein hat, muss man auch alle Rollen ausführen, weil da gibt es natürlich keinen bezahlten Requisiteur, der sich darum kümmert. Das muss man dann selber machen und da auch mal so ein bisschen über seinen eigenen Horizont blicken und ja, Tätigkeiten nachgehen, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Und meistens fällt einem dann auf, dass einem das eigentlich auch ganz gut gefällt. Und der zweite Grund, warum es was Besonderes für mich ist, ist auf jeden Fall einfach das Umfeld, mit dem ich durch Treibhaus zu tun habe. Also wenn ich mir überlege, mit wie vielen Leuten aus der Schule ich schon Theater gespielt habe, die jetzt auch in Treibhaus noch dabei sind, ist das einfach was Schönes, dass man da zusammen an einem Strang zieht, dass man in Kontakt bleibt und wahrscheinlich auch mehr, als man das vielleicht tun würde, wenn man den Verein nicht hätte, wenn es dann irgendwann, was weiß ich, bei manchen ans Studium geht oder in den Beruf, wenn man nicht mehr so viel Zeit hat für die Leute von damals. Da ist Treibhaus auf jeden Fall ein schöner Grund, sich immer wieder zu treffen und in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass durch unseren Verein wir da den Kontakt einfach aufrechthalten konnten und uns immer noch so häufig sehen. Das ist eigentlich sogar fast das Beste. Da ist dann die ganze Schauspielerei und so weiter, ist da eigentlich nur ein Vorwand, wenn man so möchte. Das will ich auf keinen Fall missen.
Super, danke, Domi.
Ja, stimmt. Das ist wie so eine richtige Familie. Eine richtige Theaterfamilie.
Da würde aber auf Zusammenhalt richtig viel Wert gelegt. Finde ich echt voll schön.
Und so große Familien können ja auch dann auch richtig große Projekte starten. Wie zum Beispiel das erste Projekt, das Festspiel und die Henkerstochter im Jahr 2016. Oder letztes Jahr, 2019, die Henkerstochter und das Spiel des Todes. Aber wie kommt denn so ein kleiner Verein jetzt überhaupt auf die Idee, so eine große Herausforderung auf sich zu nehmen und ein solch riesiges Festspiel auf die Beine zu stellen? Maximilian Geiger, der zweite Vorstand des Vereins und Regisseur, wird uns nun erzählen, wie es dazu kam.
Mit den Henkerstochter-Festspielen hat sich so ergeben, dass ich 2008 zum ersten Mal das Buch Die Henkerstochter von Oliver Pötzsch gelesen habe und von Anfang an begeistert war von der Geschichte und das Buch unbedingt als Film oder Theater sehen wollte. 2014 habe ich dann eine Lesung von Pötzsch besucht und bin mit ihm ins Gespräch gekommen und habe von ihm die Erlaubnis erhalten, den Roman für die Bühne zu adaptieren. Und dann hat es erstmal bis Dezember 2015 gedauert, bis ich das Buch als Textbuch umgeschrieben hatte. Und weil das Textbuch bis dahin noch viel zu lang war, ein bisschen mehr als 5 Stunden, haben mir dann der Domi und die Elaine, die den Henker und die Henkerstochter gespielt haben, beim Kürzen geholfen. Weil er begeistert von unserer Idee war, hat uns der Bürgermeister dann an Manfred Wodacek vom Schongauer Sommer verwiesen, der schon mehrere Projekte in dieser Größenordnung ausgerichtet hat und der war sofort Feuer und Flamme. Und zusammen haben wir dann ein Konzept entwickelt, um das Projekt eben im großen Rahmen auf der Schongauer Freiluftbühne zu realisieren. Und deshalb stand es für uns alle schnell fest, dass wir nochmal ein Festspiel auf die Beine stellen wollen. Es war auch schnell klar, dass es wieder eine Henkerstochter werden sollte. Immerhin gab es mittlerweile 6 Henkerstochterbücher. Wir haben uns dann für den 6. Teil entschieden. Das ist Die Henkerstochter und das Spiel des Todes, der einerseits in Schongau und andererseits in Oberammergau während der Proben der bekannten Passionsspiele spielt. Daraufhin habe ich dann wieder das Textbuch verfasst und es dann mit Domi und Elaine gekürzt. Durch den Erfolg des ersten Festspiels war aber natürlich auch die Erwartung an das neue Stück hoch und wir wollten nochmal eins draufsetzen. Und dafür haben wir extra Musik komponieren lassen. Die Nuschler Caro hat aus dem Nichts heraus einen Chor und ein Orchester geschaffen. Die Hauptdarsteller und Darstellerinnen haben teilweise neue, maßgeschneiderte Kostüme bekommen. Wir hatten Pferde und Kutschen mit auf der Bühne, ein noch größeres Bühnenbild, noch mehr Sitzplätze für die Zuschauer und noch mehr Aufführungen. Und auch die Mitwirkenden vom ersten Teil waren wieder Feuer und Flamme.
Na, das ist ja kein Wunder, dass es so ein großer Erfolg war. Ich meine, wir hatten schon viele verschiedene Komponenten und es war wirklich eine super Sache.
Du, Vivi, war es eigentlich eine große Umstellung für euch Schauspieler, sich den ungewohnten Verhältnissen anzupassen?
Ja, lass uns doch mal jemand anders fragen. Martin Kriemann, einer der Hauptdarsteller, der Konrad Feistmantel gespielt hat, kann uns dazu bestimmt was sagen.
Als Schauspieler bei der Henkerstochter muss man auf viele Dinge gleichzeitig achten. Ja, man hat eine riesige Bühne, das bedeutet, man hat verschiedene Aufgänge, man muss Zeit einplanen, um am richtigen Aufgang auch zur richtigen Szene dann pünktlich da zu sein. Man hat eine riesige Technik, die dahinter steht, mit Headsets, mit Mikrofonen und so weiter. Was man jetzt auch nicht automatisch immer hat. Also man hat ganz, ganz viele Komponenten, die man beachten muss. Und man kann sich auch nicht nur auf sich selber konzentrieren, was bei Stücken mit weniger Rollen oft besser möglich ist, weil man halt einfach sich auf sein Spiel konzentriert und in einer Interaktion mit 3, 4, 5 anderen Leuten relativ eingespielt ist. Bei 70 bis 80 Mitwirkenden muss man auch darauf achten, wie man mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann wie man ja, Abläufe routiniert, die nicht natürlich klappen, die man durchsprechen muss, planen muss, üben muss. Insgesamt ist die Erfahrung als Mitwirkender bei der Henkerstochter sehr bereichernd, weil man einfach in ganz vielen verschiedenen Bereichen neue Erfahrungen sammelt, im sozialen Aspekt, aber auch im schauspielerischen, auch was die Organisation in einem Theaterstück angeht und natürlich am Ende auch diese Wirkung von Massenszenen mit 70, 80 Leuten auf der Bühne, die man sonst auch bei einem Stück nicht hat. Also diese pompöse Inszenierung ist natürlich auch was ganz Besonderes.
Ja, das stimmt, dass das Theater hier etwas ganz anderes war. Denn es macht natürlich viel aus, ob man jetzt mit vielen Leuten auf einer großen Bühne oder mit wenigen auf einer kleinen Bühne spielt. Vor allem, da es für einen Laientheaterverein nicht gewöhnlich ist, von einem Chor und Orchester begleitet zu werden.
Beim Theater spielt die musikalische Darbietung eine sehr große Rolle. Sowohl das Orchester selbst als auch die Schauspieler und vor allem natürlich die Zuhörer empfinden die Bühnenhandlung dadurch viel dramatischer und emotionaler. Schon bei der Anfangsszene des Theaterstücks bildet das Orchester eine gefühlsmäßig ergreifende Grundlage.
Stimmt, in der Szene wurde ja jemand gekreuzigt.
Ja, genau. Und genau diese Szene ist das allerbeste Beispiel, um zu zeigen, was die Musik für einen massiven Einfluss auf das ganze Geschehen hat.
Schon vom Zuhören Gänsehaut. Und wer hat die Musik eigentlich komponiert?
Das waren zwei junge Komponisten. Einen davon, den Linus Mödel, konnte ich selber kennenlernen und ich habe ihn danach auch nochmal gefragt, wie er eigentlich dazu gekommen ist und was ihn überhaupt dazu bewegt hat, diese Noten für das Orchester zu schreiben.
Genau kann ich es dir jetzt nicht mehr rekonstruieren. Ich kann dir aber ein Verfahren beschreiben, das ich beim Komponieren von Bühnenmusik anwende. Es läuft folgendermaßen ab, dass ich versuche, den Inhalt in seiner Gesamtheit ganz zu durchdringen. Das meint jede Information, die mir das Stück gibt. Zum Beispiel die Zeit. Ist das jetzt eher in der Romantik, in der Moderne? Meint die Charakterzüge der Protagonisten und meint ganz vereinfacht gesagt vielleicht auch das Wetter. Und je konkreter ich dann diese Informationen für mich übersetzen kann, desto leichter fällt es mir, die ersten musikalischen Skizzen hervorzubringen. Und so entsteht dann aus vielen einzelnen Puzzlestücken ein Gesamtwerk und im besten Fall ein Kunstwerk.
Ah, so sieht's also im Kopf eines jungen, motivierten Komponisten aus. Was uns aber auch noch brennend interessiert, ist, was du denn mit deiner Musik bei den Zuhörern bewirken möchtest.
Mein Ziel war es, nicht zu sehr in den Vordergrund zu treten, aber dennoch präsent zu sein. Eine ziemlich schwierige Aufgabe, wie ich finde, aber eine vielleicht lösbare. Jeder musikalische Abschnitt verlangt etwas anderes. So darf zum Beispiel die Ouvertüre etwas präsenter, energetischer sein, das Stück öffnen. Im Vergleich dazu eine Szene, in der zum Beispiel ein Dialog stattfindet, eine Stimmung eher unterstreichen und nicht vom Geschehen oder vom Gespräch ablenken. So kann man sagen, die Musik tritt im richtigen Moment hervor und eben auch mal bewusst in den Hintergrund. Ob mir das jetzt gelungen ist oder nicht, kann ich schlecht beurteilen, das dürftet ihr. Im besten Fall aber hat die Musik die Zuhörer an den richtigen Stellen gefesselt und an manchen Stellen wieder entspannt. Und genau diese Mischung herauszufinden, ist ein fortwährender Prozess, der mich sehr motiviert und hoffentlich das ganze Leben lang begleiten wird.
Also ich würde schon sagen, dass es dir so gut gelungen ist. Der Erfolg des Festspiels ist natürlich auch unter anderem der Musik zu verdanken.
Und jetzt, wo wir gerade eh schon bei der Wirkung sind, lass uns doch mal vom Komponisten zum Dirigenten wechseln. Hansi, wie würdest du denn die Beeinflussung der Gäste beschreiben? War es außerdem eine große Umstellung für dich als Dirigent, von der Blaskapelle zum Streichorchester zu wechseln?
Die Musik ist ja für dieses Theaterstück ganz hauptsächlich gestaltet und komponiert worden, um dem Theaterstück eben eine andere Wirkung zu geben. Dabei muss man einfach wissen, man kann viel mit darstellerischen Fähigkeiten und auch mit Dialogen im Theaterstück einfach bewirken. Allerdings ist natürlich, wenn man das Ganze mit Musik unterlegt, viel schneller, viel größere und wirkungsvollere Darstellungen einfach möglich. Ganz klar war die Leitung eines solchen Orchesters, vor allem mit Streichern und auch mit Chor, eine Umstellung für mich. Ich dirigiere ja ganz hauptsächlich sinfonisches Blasorchester bzw. Unterhaltungsmusik in den Blaskapellen. Für mich schon eine Herausforderung, aber auch eine sehr interessante Herausforderung.
Außerdem warst du ja nicht ganz auf dich allein gestellt.
Da ich ja ganz hauptsächlich mit Blasinstrumenten zu tun habe und auch selbst Klarinette studiert habe, war natürlich für mich mal etwas mit Streichern und vor allem auch mit Chor zu machen eigentlich mal was wirklich Neues und wirklich Interessantes. In meiner Zeit in der Berufsschule habe ich ja auch Chorleitung vom Grund auf gelernt. Es ist nur dann schon auch eine Zeit lang her gewesen, deswegen war ich auch ganz froh, dass einfach beim Chor mit unserer Chorleiterin, der Caro, einfach jemanden auch an der Seite hatte, der diese Chorarbeit in Probenphasen einfach schon wirklich gut aufgestellt und gut geprobt hat.
Caro Nuscheler, die Leitung des Chors übernommen hat, stand dir und uns, also dem Orchester, immer motivierend zur Seite. Caro, wie beschreibst du das Zusammenspiel von Bühnenspiel und Orchester?
Das Zusammenspiel von Musik und Szene ist das A und O, würde ich sagen. Denn ja, die Musik hat die einzigartige Kraft, große, aber auch kleinere Bewegungen, ja, ich würde sogar sagen, minimale Gesten zu unterstreichen. Genauso können Emotionen jeder Art verstärkt werden durch die Musik. Also Angst, Freude, Verzweiflung. Durch die Musik werden die Szenen erst tatsächlich lebendig, sorgen dann für Gänsehaut und begeistern, ja, ganz und gar. Wenn ich da an die erste Szene unserer Henkerstochter denke, wo der junge Jesus-Darsteller da im Todeskampf am Kreuz gehängt ist, dann ja, erinnere ich mich daran, dass wir die Szene in den ersten Theaterproben eigentlich immer relativ schnell abgehandelt haben und eigentlich erst dann als Chor und Orchester dazukommen sind und ihre ja, sehr dramatische Ouvertüre dazu gespielt haben, haben sich dann, glaube ich, nicht nur bei mir die Haare aufgestellt. Also wir haben da die Komposition 1:1 auf die Handlung abgestimmt. Wir waren da auch sehr lang zusammengesessen, der Komponist, der Regisseur und ich, und sind da wirklich Sekunde für Sekunde, könnte man sagen, durchgegangen und haben wirklich zuerst die schnellen Melodien eingebaut, die den Todeskampf auch unterstreichen sollen, dann wirklich die lauten dramatischen Pauken, die ja nochmal die Verzweiflung unterstrichen haben. Und als die Figur dann tatsächlich tot ist, haben wir engelsgleiche Gesänge eingebaut ins Stück. Und ja, da hat dann, glaube ich, jeder an der Himmelstür gestanden.
Ja, hast recht. Emma, darüber haben wir uns vorhin auch schon unterhalten. Da sieht man mal wieder, wie die Musik einen eigentlich richtig in ihren Bann ziehen kann. Oh ja, das stimmt. Aber Caro, wir haben gleich noch mal eine Frage. Da du ja auch als Pocken-Anni auf der Bühne mitgewirkt hast, würde uns interessieren, wie du die Musik beim Schauspielern denn so empfunden hast.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei jedem etwas unterschiedlich ist. Nicht jeder Mensch hat den gleichen Zugang zur Musik. Aber wenn ich jetzt für mich selber spreche, dann kann ich sagen, dass die Musik mich einfach ungemein motiviert, ja, dass sie mir total hilft, mich in die Szene auch reinzusteigern, meine Figur wirklich zu fühlen und auch die Emotionen zu leben. Die Melodien befördern mich dann wirklich tiefer auch in die jeweilige Geschichte. Bei der Henkerstochter waren es zum Beispiel die Paukenschläge, die tatsächlich dann meinen Puls auch bestimmt haben und die schnellen Melodien, die meine Bewegungen beeinflusst haben. Also ich habe bisher überwiegend ohne die passende Musik Theater spielen müssen, leider. Daher kenne ich auch den Unterschied und ich weiß, dass Musik zumindest bei mir eine bessere Leistung auf der Bühne hervorruft und dass mir das Spielen einfach viel mehr Spaß durch die Musik macht.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Als ich selber auf der Bühne stand, hat mir die Musik ein ganz anderes Gefühl gegeben und ich konnte mich eindeutig viel besser in die Szene hineinversetzen. Ja, und auch ich kann von mir sagen, obwohl ich ja nur im Orchester gesessen bin und deshalb von der Bühnenhandlung nur sehr wenig mitbekommen habe, dass auch meine Herzfrequenz bei jedem einzelnen Paukenschlag und von Takt zu Takt aufs Neue noch schneller geworden ist und der Spannungsbogen somit immer und immer größer wurde.
So, jetzt haben wir die drei höchsten Mächte, könnte man sagen, der musikalischen Darbietung gefragt. Aber um das Gesamtbild komplett zu machen, fehlt uns nur noch ein Orchestermitglied.
Andreas Nuscheler hat das Orchester als Klarinettist bereichert. Andi, auch dich kennt man eher aus dem Bierzelt und von den Bühnen der Blasmusik. Was hat dich denn dazu gebracht, aus deinem gewohnten Umfeld auszubrechen und die Henkerstochter musikalisch zu unterstützen?
Nachdem ja meine Schwester den Chor und das Orchester ins Leben gerufen hat, gab es für mich ja gar kein Entrinnen. Nein, Spaß. Ich hatte wirklich Lust drauf, gerade als ich gehört habe, dass junge Leute extra was komponieren für diese Henkerstochter. Spätestens da war mein Interesse geweckt. Und ich wollte die Chance ergreifen, mal in einem Orchester zu spielen und meine Blasmusikblase, wenn man so will, für eine kurze Zeit verlassen.
Dann hattest du ja sogar einen doppelten Grund, dort mitzuwirken. Aber wie schaut es denn eigentlich bei euch erwachsenen Musikern so mit dem Üben aus und die eigene Leistung zu verbessern? Also wir zwei sind ja schon nur ganz schön jung.
Ja komm, aber der Andi ist jetzt auch nicht alt.
Nee, aber der hat halt jahrelange Erfahrung und die Musiker, die halten ja dann nach all den Jahren an ihren Gewohnheiten fest und ziehen ihr Ding durch. Aber ist es dann trotzdem noch möglich, aus so einem neuen Projekt dazuzulernen und vielleicht auch hilfreiche Erfahrungen für danach zu sammeln?
Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus dieser ganzen Geschichte, war die Erkenntnis, dass Üben hilft. Ja, tatsächlich, es hilft. Ich habe für meine Verhältnisse schon bedeutend mehr geprobt als sonst und das hat sich auch gezeigt. Nur das Umsetzen in der Blaskapelle lässt noch etwas auf sich warten, gerade zur momentanen Situation natürlich. Hoffen wir, dass das bald besser wird.
Oh ja, das mit dem Üben, das ist immer so eine Sache. Man kapiert einfach immer erst, wie wichtig es ist, wenn man es mal gemacht hat und dann Fortschritte bemerkt.
Ja, beim Texten im Theaterspielen ist es leider nicht anders. Man übt eine Szene so lang, bis sie einem wirklich richtig aus dem Hals raushängt.
So, jetzt haben wir die ganzen Erinnerungen von damals nochmal aufgewühlt sozusagen. Und ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass ich durch dieses Projekt viel dazugelernt habe und dass ich super schöne Erfahrungen sammeln konnte.
Ja, du, bei mir war es nicht anders. Ich denke wirklich super, super gerne in die wunderschöne Zeit zurück. Ich meine, wir hatten bei jeder Probe und bei jeder Aufführung so verdammt viel Spaß und es war echt eine richtig tolle Erfahrung.
Und nicht nur bezüglich Theater und Musik, sondern auch zwischenmenschlich hat dieses Projekt riesige Verbindungen geschaffen.
Ja, stimmt. Ich meine, schau uns an. Du bist als Musikerin im Orchester gesessen und ich war als Schauspielerin auf der Bühne unterwegs.
Und jetzt sitzen wir zusammen und können über die schöne Zeit quatschen und den Leuten davon erzählen.
Und zum Schluss noch ein riesiges Dankeschön an alle Mitwirkenden des Podcasts. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen.
Und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an euch, liebe Zuhörer. Und nun hört ihr noch einen kleinen Ausschnitt der Applausmusik, welcher jetzt natürlich auch euch gewidmet ist.